Hyslop uncut.
Schönen guten Tag. Das Wörtchen queer begegnet uns im Alltag inzwischen überall, etwa wenn es um Lesben und Schwule geht oder um das jüngst in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz. Auch einen Queer-Beauftragten der Bundesregierung gibt es. Doch was genau ist eigentlich queer und was bedeutet es, wenn homosexuelle Menschen etwa mit Transpersonen oder nicht-binären Menschen unter diesem Oberbegriff zusammengefasst werden? Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ali Utlu.
Ja, hallo. Schön, da zu sein.
Herr Utlu, lieben Dank, dass Sie da sind. Ich habe schon eingangs gesagt, wir reden heute sehr viel über das Wort queer. Aber bevor wir das tun, machen wir eine klitzekleine Zeitreise zurück, so ungefähr in die 80er Jahre. Ja. Sie sind noch ein ganz junger Kerl, sind ein Jugendlicher gerade.
Und ganz so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also mit 53 gehöre ich nicht mehr mit zu den Jungen. Also ich habe mein halbes Jahrhundert schon hinter
mir. Nein, in den 80ern. Ich habe jetzt von den 80ern geredet. In den 80ern, aber auch okay. Jetzt würde ich nicht sagen, dass Sie alt sind, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Aber damals noch deutlich jünger und jugendlich. Und wie das so bei Jugendlichen ist, irgendwann merkt man, mich interessiert das entweder das andere Geschlecht oder das eigene Geschlecht. Ja. Wie war das bei Ihnen, als Sie festgestellt haben, Mensch, ich glaube, oder ich weiß, ich bin homosexuell. Und wie war das für Sie? Wie war damals auch die Atmosphäre in den 80ern?
Oh, also in der Pubertät war ich eigentlich genauso wie jeder andere auch. Ich habe Dinge ausprobiert, ich habe die ein oder andere Freundin auch gehabt und habe während dieser Zeit eben gemerkt, dass es schön ist, eine Freundin zu haben, mit ihr zu reden, aber zu mehr würde es dann einfach gar nicht mehr reichen, weil ich gar nicht fähig war, mich so richtig in diese Frau dann zu verlieben. Es war dann dieses typische Jugendliche, gehen wir zusammen und ja. Und es war für mich eigentlich sehr schwer gewesen, weil ich im Odenwald groß geworden bin, einer kleinen Stadt mit damals noch 18.000 Einwohnern. Und sowas wie Homosexualität ist uns damals überhaupt nicht begegnet, war auch überhaupt gar kein Thema gewesen. Und plötzlich zu merken, dass man anders ist als die anderen, weil man sich dann eher zu Jungs hingezogen gefühlt hat als zu Mädchen und auch so in den Gesprächen man gar nicht so mitreden konnte irgendwann ab einem bestimmten Punkt, wenn es dann auch um sexuelle Dinge ging, da fühlte man sich schon sehr einsam und zumal ich niemanden anderen kannte, wo wir im Entferntesten gedacht hätten, dass diese Person auch schwul wäre oder bisexuell. Das hätte ja auch schon gereicht. Und ich fühlte mich da eigentlich sehr einsam. Ich wusste durch Programme im Fernsehen, dass es in großen Städten schwule Menschen gibt. Also bei mir war es dann eher Frankfurt am Main gewesen. Und habe dann irgendwann als junger Mensch den Mut gefasst, okay, dann guck einfach mal, wo es in Frankfurt schwule Bars oder Cafés gibt und fahr hin, schau dir das an. Und das habe ich dann auch getan. Und habe dort dann auch gemerkt gehabt, in den Cafés, das sind eigentlich ganz normale Menschen, wie du auch. Vielleicht ein bisschen attraktiver als andere, aber ganz normale Menschen. Und so kam ich dann eben eigentlich in die Szene rein. Und Frankfurt am Main war für mich sehr wichtig gewesen, weil es ein Zufluchtsort war. Denn dort gab es Homosexuelle, dort gab es eine Community, die es bei mir in der Stadt nicht gab, sondern bei uns gab es eher, ja, ich würde mal sagen, sehr viel Homophobie. Und auch Unverständnis, weil ich kann es auch verstehen. Wenn man Homosexuelle nicht kennt, diese in der Stadt nicht existieren, man diese nur aus Vorurteilen her kennt, dann dämonisiert man diese Menschen. Ja? Und das ändert sich halt, wenn man dann auch mal solch Menschen kennenlernt. Und ja, das war halt mein Leben dann als Jugendlicher, dass es zwei Seiten gab. Ich war der normale Ali gewesen bei uns im Dorf, aber wenn ich in Frankfurt war, war ich halt, gehörte ich mit zu den Paradiesvögeln. Und das war. Eigentlich war es eine schöne Zeit gewesen, weil man konnte Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielen. Anders wie heute. Heute ist das normal.
Über die heutige Zeit sprechen wir und inwiefern sich jetzt alles normalisiert hat. Aber bleiben wir nochmal dabei. Sie haben für sich entdeckt, okay, ich bin homosexuell, ich fühle mich zu Männern hingezogen. Das mit sich selber, bei sich selber zu entdecken, mit sich selber klarzukommen, ist die eine Sache. Irgendwann sagt man es aber wahrscheinlich auch mal der Familie, sagt man es Freunden, sagt man es Bekannten. Wie ist denn, Sie stammen ja auch aus einer muslimischen Familie, in den 80ern wahrscheinlich noch ein heißes Eisen, könnte ich mir vorstellen. Wie ist da die Familie mit umgegangen? Wie sind Freunde mit umgegangen?
Ah, schwierig, es war unterschiedlich gewesen. Also, meine Geschwister haben das schon geahnt gehabt, über das Doppelleben. Mein Bruder hat auch schon Aufkleber gefunden gehabt, wo drauf stand, hey, are you gay? Und er war eher darum erstmal besorgt gewesen, dass er war damals mehr oder weniger ein Rocker gewesen, das Gegenteil von mir, dass seine Freunde davon erfahren könnten. Ja, und ich sollte doch bitte mich normal benehmen, was immer das auch hieß. Und meiner Schwester war es völlig wurscht gewesen. Also, ja, dann bist du halt so. Das war, ja, es berührt sie ja persönlich nicht. Ja, das war ihr völlig egal gewesen. Bei meinen Eltern war es dann schon ein bisschen anders. Ich habe mir damals fest vorgenommen gehabt, von zu Hause auszuziehen und nach Frankfurt zu ziehen, damit ich frei leben kann. So, und das war für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich eben frei bin. Solange ich zu Hause bin, war ich nicht frei gewesen. Meine Eltern sind Kemalisten gewesen. Die waren eigentlich sehr weltoffen. Religion spielte nicht so eine große Rolle wie vielleicht bei anderen. Und ich hatte so im Stillen die Hoffnung gehabt, gut, sie werden es aufnehmen. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt, das weiß man in Deutschland nicht, waren die größten Superstars in der Türkei entweder transsexuell oder homosexuell. Also war so gewesen und dachte, naja, sie werden es akzeptieren. Und ich dachte es. Also für meinen Vater war es an dem Abend erstmal eine Katastrophe und für meine Mutter war es eine Katastrophe, als für meinen Vater eine Katastrophe war. Also sie musste dann das Spiel anscheinend mitmachen. Und ich sagte aber auch damals meinen Eltern, entweder habt ihr jetzt noch einen Sohn, oder ihr habt keinen Sohn mehr, weil das entscheidet ihr, weil ich werde mein Leben leben, ob ihr das wollt oder nicht. Und ich werde es so leben, wie ich es will. Und ob wir dann noch Kontakt haben, liegt an euch. Und dann war es erstmal so, dass wir uns sehr lange nicht mehr gesehen haben, weil sie wollten es nicht akzeptieren. Und es ging bei diesen Gesprächen so typisch türkisch auch gar nicht darüber, was mit mir ist, was das Verhältnis mit der Familie ist, sondern was sagen die Nachbarn, was sagen die Verwandten, was werden wir denen erzählen? Das waren halt so die Dinge, die in den Vordergrund gespielt worden sind. Und das fand ich damals schon sehr befremdlich, weil ich gedacht habe, ich bin nicht mit meinen Verwandten in einer Familie, ich bin nicht mit den Nachbarn in einer Familie, ihr seid meine Eltern, ihr habt euch um mich zu kümmern, nicht was andere Leute erzählen. Aber sie waren damit gar nicht mal so weit entfernt von den Deutschen in dieser kleinen Stadt, weil die haben, was ich im Nachhinein dann erfahren habe, bei anderen Deutschen, die sich auch geoutet haben, ähnlich benommen. Das war für die eine Katastrophe. Dann kamen auch diese Vorwürfe, ja, ich werde ja niemals Enkelkinder zeugen können. Meine Antwort darauf, dafür habe ich Schwester und Bruder, die werden schon dafür sorgen, hoffe ich. Und ja, ich war halt ziemlich lange dann in Frankfurt gewesen ohne Kontakt. Ich hatte zu meinen Geschwistern Kontakt und die erzählten mir dann nach einer gewissen Zeit, dass zumindest die Mutter mal gefragt hätte, wie es mir geht, was ich mache. Irgendwann hätte auch mein Vater danach gefragt und irgendwann kamen sie dann halt auch nach Frankfurt, mich zu besuchen. War sehr reserviert, aber dort ist dann aber auch so langsam das Eis gebrochen, weil sie merkten, trotz meines Outings, wenn wir uns trafen, war ich ja immer noch der gleiche gewesen. Da war ja überhaupt gar kein Unterschied. Und so hat sich das dann langsam aufgelöst gehabt. Aber am Anfang war es schon sehr schwierig. Ich hatte Glück. Wären meine Eltern irgendwie muslimischer gewesen, auch strenger im Glauben, hätte das auch in einem Ehrenmord enden können. Was viele Deutsche überhaupt gar nicht wissen, mehr als die Hälfte der Ehrenmorde wird an Männern verübt, nicht an Frauen, weil sie sich outen oder nicht so sind, wie die Eltern es für sie wollten. Und das hätte für mich auch so enden können. Ich kenne solche tragischen Fälle in meinem Umfeld hier in Köln, wo das passiert ist. Und da kann ich sagen, ich hatte einfach Glück gehabt.
Also das Verhältnis zu den Eltern hat sich dann letztlich doch wieder eingerenkt.
Ja.
Wie war es denn gewesen? Ich habe schon gesagt, blicken wir mal ein bisschen weiter raus. Freunde, Bekannte, vielleicht auch Mitschüler in der Schule. Wie ist es da angekommen, Ihr Outing?
Ja, also zur damaligen Zeit, als ich nach Frankfurt gezogen bin, war ich ja bei uns nicht mehr in der Schule. Da hatte ich eine Berufsschule in Frankfurt am Main gehabt und die hatte mit meinen alten Verbindungen nichts zu tun. Der größte Teil wusste es immer noch nicht. Ich habe es denen einfach nicht gesagt, weil es mir nicht wichtig war, weil ich gedacht habe, wenn ich wegziehe, ist da sowieso ein Cut da und ich brauche mich anderen nicht zu erklären. Meine besten Freunde, die haben mich geoutet. Ja, weil, also bei mir dann zumindestens. Also sie sagten alle, wir wussten das schon die ganze Zeit. Du hast uns leid getan, weil du einfach nicht leben konntest, wie du wolltest und so. Wir wollten dich aber auch nicht drauf ansprechen, weil wir wussten nicht, wie du drauf reagierst. Es hätte ja auch sein können, dass du es nicht bist und dann sauer reagierst. Aber wir wussten das die ganze Zeit. Ja? Also sie haben ja auch mein Verhalten gegenüber Frauen dann gesehen gehabt oder zu Jungs oder was mich so im Privaten interessiert hat. Waren ja meine besten Freunde, wir kannten uns ja. Und ich wollte es Ihnen irgendwann sagen, wenn ich einen festen Freund habe, diesen Freund dann Ihnen auch vorstellen. Aber sie kam mir da wirklich zuvor. Das war im ersten Moment, hat es mich schockiert gehabt, weil das war so dieses Gefühl, oh, ertappt. Aber sie haben es in etwas Positives gedreht. Sie haben dann gesagt gehabt, ja, jetzt sag doch mal, was machst du denn? Und sei doch mal offen, erzähl alles. Ne? Und so kam es dann auch. Und das war eigentlich sehr toll gewesen. Es war auch sehr wichtig gewesen, dass diese Menschen mich dazu gedrängt haben, offen zu sein. Gegenüber die, zu denen ich nicht offen sein wollte. Weil sie eben aus der alten Heimat kamen und ich das eben abschließen wollte.
Also wahre Freunde eben.
Ja, die heute noch existieren. Also das ist was Wunderbares.
Jetzt haben Sie schon gesagt, mehr Freiheit war der Grund, warum Sie dann aus dem Odenwald nach Frankfurt gegangen sind. Irgendwann ging es von Frankfurt aber nach Köln rüber. Was war da der Grund für? Noch mehr Freiheit?
Nein, eher das Sicherheitsgefühl, weil in den 80er Jahren war Frankfurt eher die Bronx von Deutschland gewesen und es war ein sehr gefährliches Pflaster. Also die Gefahr dort überfallen zu werden auf der Zeil war jeden Tag oder in der U-Bahn sehr hoch gewesen. Es waren überall nur Drogensüchtige. Damals kam auch die erste Crackwelle in Frankfurt an, wo die Heroinsüchtigen von Crack Psychopathen abgelöst wurden, die wirklich sehr gefährlich waren, weil diese Menschen hatten Paranoias gehabt. Und wenn man die im falschen Moment angeschaut hat, konnte es dann sehr tödlich enden. Und deswegen wollte ich dann auch aus Frankfurt weg. Und Köln war eben so die Traumstadt gewesen. Das war unter uns so die Hauptstadt der Schwulen. Jeder Jeck ist anders und Köln nimmt jeden auf. Und das war so. Und die Liebe hat mich hingetrieben.
Gehen wir mal aus der Vergangenheit ein bisschen in die Heutzeit, in die Gegenwart. Würden Sie sagen, Sie haben ja noch selber sehr schön geschildert, es hat damals ja auch noch Mut gebraucht, sich auch zu outen. Und auch, ich sag mal, die richtigen Leute, um Sie hatten Glück, wir hatten einen guten Freundeskreis um sich, also quasi die richtigen Leute, auf die das dann auch trifft, die einen dann auch unterstützen. Würden Sie sagen, mittlerweile ist Homosexualität etwas so Alltägliches, dass man sich da als, gerade als junger Mensch, keine Sorgen mehr machen muss, sich da zu outen?
Als junger Mensch, also wenn ich mir die Jugend von heute anschaue, die sieht erstmal sehr anders aus als die aus meiner Zeit, aber im Grunde sind das immer noch die gleichen. Das ist so. Schwul wird immer noch als herabwertend benutzt. Wer schwul ist, ist kein richtiger Mann. Das Wort Schwuchtel ist immer noch ein Schimpfwort auf Schulhöfen, wobei die Bedeutung des Wortes Schwuchtel sich auch langsam ändert. Dass damit eigentlich homosexuelle Menschen gar nicht mehr gemeint sind, sondern irgendetwas anderes. Also dieses Wort hat sich als Schimpfwort auch weiterentwickelt. Ja, seitdem wir dieses Wort schwul auch reclaimed haben, schwul war früher auch ein Schimpfwort gewesen. Seitdem wir sagen, wir sind schwul, wir sind offen schwul und wir auch so bezeichnet werden, ist das als Schimpfwort auch weggefallen, was eigentlich sehr wichtig ist. Und trotz allem als Jugendlicher wird man heutzutage zwar weniger Probleme haben wie zu unserer Zeit, weil zu meiner Zeit war Homosexualität immer noch strafbar gewesen und selbst in den 80ern sind Menschen noch im Gefängnis deswegen gelandet. Der letzte ist 2003 erst entlassen worden, der durch die alte Gesetzgebung noch verurteilt wurde. Gibt es ja auch sehr viel, wie heißt dieses Wort, Awareness mittlerweile. Von der Schule aus, von Lehrkräften, sich um solche jungen Menschen in Schulen zum Beispiel besonders zu kümmern, weil die ja dann auch immer Ziel von Hass sein könnten. Und ich denke, es ist heute einfacher, weil man hat sehr viele Identifikationsfiguren um sich in den Medienlandschaften. Es gibt sehr viele Influencer. Und das ist was Gutes. Das hätte ich damals gerne auch gehabt. Hatte ich nicht gehabt. Wir waren unsere eigenen Vorbilder gewesen. Und es ist, wie Sie schon gesagt haben, es ist heute ein Stück weit normal. Homosexuell zu sein, ist so wie Linkshänder zu sein. Man ist normal wie jeder andere, aber ein bisschen anders. Aber ansonsten gleich.
Das klingt doch schön. Aber ich halte mal fest, gesellschaftlicher Fortschritt auf jeden Fall. Wir haben einen Mordsprung gemacht. Aber es bleibt wohl noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich gerade höre. Immer noch als Schimpfwort, ne?
Also ich sage es mal so, ich habe jetzt vornehmlich von Deutschen gesprochen, um es mal zu präzisieren. In einem Umfeld, wo ich in einer Schule bin mit 70% Muslimen zum Beispiel, würde ich das auf keinen Fall erwähnen, wenn ich an mein Leben hänge oder an meiner Gesundheit. Weil dieser Personenkreis die Thematik Homosexualität ganz anders auffasst wie Deutsche. Zumindestens von denen, die sich als Muslime zuerst definieren. Natürlich gibt es unter Muslimen auch viele, die Schwule akzeptieren. Ja, aber der größere Teil tut es nicht, weil die sich über ihre Religion definieren und da ist die Akzeptanz fast gegen null. Im Gegenteil, es ist sogar gefährlich, das zu sagen. Und ich kann auch sagen, dass es in den seit 2015 es für Homosexuelle auf deutschen Straßen erheblich gefährlicher geworden ist als in der Zeit davor. Es wurden so viele Homosexuelle abgestochen, getötet, zusammengeschlagen von zugewanderten Menschen wie niemals zuvor. Also es war seit 2015 für Homosexuelle auf der Straße gefährlicher als in den 80er Jahren, wo das noch unter Strafe stand. Das kann ich eigentlich so sagen. Damals wurde man nicht abgestochen, zusammengeschlagen oder sonst einer Gefahr ausgesetzt, die jetzt mittlerweile sehr real ist. Und deswegen unterscheide ich da zwischen deutscher nativer Bevölkerung und zugewanderter Bevölkerung, um es mal nett zu sagen.
Jetzt haben Sie schon 2015 und die Zuwanderung angesprochen und was sich da verändert hat. Frage, die sich mir stellt, ist das jetzt quasi nur diese Zunahme auf religiöse Motive sozusagen zurückzuführen? Oder hat das was mit einem Männlichkeitsbild zu tun, dass das jungen Männern aus gewissen Kulturkreisen einfach vermittelt wird von der Pike auf?
Also, es geht mehr um Kultur als Religion. In der Türkei ist seit 1867 Homosexualität nicht mehr strafbar. Jetzt überlegen Sie sich mal, wann in Deutschland die Homosexualität nicht mehr unter Straf gestellt worden ist. Das ist nicht allzu lange her. Und dadurch, dass in der Türkei das nicht unter Strafe stand, hat sich da ein ganz anderes Weltbild bei den Türken über Homosexuelle gebildet. Natürlich galten da Homosexuelle als nicht so männlich wie in Anführungszeichen normale Männer, was immer das auch sein soll. Natürlich gab es da auch die Vorurteile, aber es gab diese Gewalt nicht in der Art, wie wir sie zum Beispiel von Menschen aus dem arabischen Raum erleben. Dort gab es nie irgendeinen kulturellen Moment in den letzten 30, 40 Jahren, wo Homosexuelle für Freiheit kämpfen konnten. Im Gegenteil, sie wurden immer stärker verfolgt dort, weil die Islamisierung und also dieser Steinzeit-Islam immer mehr Raum eingenommen hat und in diesem homosexuelle Menschen ja verfolgt wurden und zu Freiwild. Sie wurden dort ja abgeschlachtet und das werden sie ja bis heute noch. Selbst in Gaza werden sie heute noch getötet, wenn sich jemand outet. Und von daher ist da eine ganz andere Mentalität eingewandert nach Deutschland als die, die schon vorhanden war. Die Türken hier waren integrierter, die waren offener zu solchen Themen gewesen. Sie hatten ja, wie ich anfangs gesagt hatte, Ja, selber Stars in der Türkei gab, die homosexuell waren, also die auch ältere Menschen angeschaut haben. Und sowas gab es im arabischen Raum nicht, weil es dort keinen Laizismus und keine aufgeklärte Gesellschaft gibt. Ich kenne keine. Also Libanon war vielleicht noch eins, das am nahesten kam, weil dort leben Homosexuelle. Das ist dort auch nicht strafbar. Es gibt dort auch Schwulenclubs. Aber ansonsten ist das alles für uns ein Todesraum da im Nahen Osten. Und deswegen ist dieser Clash, der seit 2015 hier gekommen ist, so schlimm. Weil wenn man über Muslime redet, nimmt man ja automatisch auch die Türken mit rein. Und man ist aber dann in dem Moment denen gegenüber unfair, weil sie haben das ja nicht gemacht. Sie haben ja bloß die gleiche Religion, aber die Auslebung der Religion und der Kultur ist eine ganz andere. Von daher rede ich dann eher von arabisch zugewanderten Menschen oder afghanischen, also Paschtunen, bei denen das ja noch schlimmer ist übrigens. Also das ist ja noch schlimmer wie im arabischen Raum. Und da hatten wir eine Zäsur gehabt und die hält bis heute nach und es wird immer schlimmer. Man braucht ja bloß die Nachrichten anzuschauen.
Kommen wir mal auf das Wort Freiheit zurück in dem Zusammenhang. Am Anfang haben wir schon gesagt, aus dem Odenwald weg wegen Freiheit. Jetzt, das klingt so raus, die Bewegungsfreiheit, die offene Freiheit, sich mit dem Lebenspartner auf offener Straße in manchen Vierteln vielleicht zu zeigen.
Die ist eingeschränkt, die ist erheblich eingeschränkt. Es gibt viele Stadtteile, da würde ich nicht mit meinem Partner Hand in Hand laufen. Ich würde das selbst in der Innenstadt von Köln, zum Beispiel auf den Hohenzollernring, wo die ganzen Clubs und Geschäfte sind, auch nicht machen. Selbst da ist es gefährlich und da werden sehr viele Homosexuelle überfallen und zusammengeschlagen. Nur rein aus der Tatsache heraus, dass sie homosexuell sind. Und genau da ist aber auch zum Beispiel das Schafstraßen-Dreieck, wo sehr viele Schwulenclubs sind. Also es wird ja auch gezielt anscheinend nach diesen Menschen gesucht, um sie zu schlagen. Und von daher, wir haben No-Go-Areas und es ist so, dass die Freiheit für Homosexuelle in Deutschland eingeschränkt wurde. Für Menschen in Berlin ist es ja noch schlimmer. Also in Berlin gibt es ja Stadtteile, das sind ja wirklich No-Go-Areas, wo man als Homosexueller oder als Transmensch oder was auch immer ja, direkt angegriffen wird. Braucht es ja nicht mal eine Provokation, da braucht man bloß zu sehen, dass diese Menschen homosexuell sind. Und wir sind von der Politik allein gelassen worden, was das anbetrifft.
No-Go-Areas sind ja was, ich glaube, da können wir uns alle drauf verständigen. Das sind Gebiete, die in einer freiheitlichen Demokratie einfach, oder einer freiheitlichen Demokratie einfach unwürdig sind. So. Die Frage ist darum, Herr Utlu, was wünschen Sie? Sie sagen schon, die Politik hätte Sie alleine gelassen. Was wünschen Sie sich jetzt von der Politik, vom Gesetzgeber, um wieder mehr Freiheit zu haben?
Klingt vielleicht hart, aber härteres Durchgreifen und diese Angriffe auch härter zu bestrafen, weil sie aufgrund einer Sexualität begangen werden, was genauso schlimm ist wie Rassismus. Man kann weder was für seine Rasse oder seine Ethnie noch für seine Sexualität. Ein Linkshänder kann auch nichts dafür, dass er als Linkshänder geboren worden ist. Und diese Art von Diskriminierung muss auch endlich angegangen werden. Es werden immer schöne Gesetze rausgebracht, es werden irgendwelche Behörden geschaffen oder es gibt dann Beauftragte gegen Antidiskriminierung. Die kümmern sich aber letztendlich nur um Antidiskriminierung bei Migranten. Homosexuelle spielen da überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht Transmenschen, da vielleicht härter, aber Homosexuelle kommen da überhaupt gar nicht mehr vor. Wenn wir angegriffen werden, wird das wohl so hingenommen, weil es ja aus einem bestimmten Kulturkreis kommt. Und diesen Kulturkreis kann man nicht kritisieren, weil man dann sofort als Rassist, Rechts, Menschenfeind, Islamophob gilt. Und deswegen ist das ein heißes Eisen, was niemand anfasst. Und das ist halt hier in Deutschland mittlerweile ein Problem. Wir Homosexuellen dürfen nicht sagen, wer uns angreift, wer uns tötet, wer uns das Leben zur Hölle macht und in welchen No-Go-Areas welche Menschen leben. Dürfen wir nicht sagen, weil dann werden wir in eine bestimmte Ecke gestellt. Und eine diskriminierte Gruppe darf dann eine andere diskriminierte Gruppe noch mehr diskriminieren und jagen. Und diese darf sich dann nicht mal wehren, weil es wäre ja dann rassistisch. Ich wusste gar nicht, dass der Islam überhaupt ein Rassismus ist. Als ich aus dem Islam ausgetreten bin, haben sich meine Gene nicht verändert. Meine Ethnie hat sich nicht verändert. Ich bin noch der gleiche wie vorher. Religion ist eine Ideologie. Ja, so wie Kommunismus oder sonst was auch. Es ist etwas, was Menschen annehmen und auch wieder ablegen können. Das kann ich von meiner Ethnie zum Beispiel nicht. Aber dann zu sagen, das wäre Rassismus, ist doch der größte Hohn überhaupt.
Vor allem, wenn man es unmöglich macht, über ein Problem zu sprechen, verhindert man letztlich ja auch, dass ein Problem gelöst wird.
Ja, und dieses Problem betrifft ja nicht nur uns, es betrifft ja auch zum Beispiel Juden. Die Gebiete, in die wir nicht gehen können als Homosexuelle, sind ja für Juden mit einer Kippa oder einer Israelfahne oder mit einem Davidstern genauso tabu, weil die gleichen Menschen auch diese Menschen verfolgen. Das gilt aber auch zum Beispiel für Frauen, die sich zum Beispiel nicht verhüllen und angepöbelt werden deswegen. Das passiert ja mittlerweile auch täglich in Schulen, dass deutsche oder nicht-muslimische Mädchen von Muslimen angegriffen werden, angepöbelt werden, warum sie sich ständig verhüllen. Ja, also ihnen wird ja eine Kultur aufgezwungen, die nicht ihre ist. Und selbst die Schüler werden ja alleine gelassen von der Politik. Also wenn man sich überlegt, wer alles unter diesem Thema leidet und trotzdem diese eine Gruppe so geschützt wird, also Probleme nicht angesprochen werden dürfen. Aber wenn man Dinge lösen will, muss man Probleme ansprechen dürfen, denn nur so können auch Lösungen erarbeitet werden. Alles andere ist unter den Teppich kehren. Dass eine Umfrage unter Homosexuellen auf einer schwulen Plattform ergeben hat, dass die meisten jungen Schwulen AfD wählen wollen. Nicht, weil die AfD so homofreundlich ist, sondern weil die AfD die einzige Partei ist, die zum Beispiel das Problem mit Muslimen hier auch direkt anspricht. Wo alle anderen Parteien uns im Stich lassen, alleine lassen. Und für Grüne und für Linke ist das ein Paradoxon, dass ausgerechnet Homosexuelle sich an die AfD wenden, weil sie sind doch diejenigen, die sich immer um uns kümmern würden. Nee, das sind diese Menschen, diese politische Richtung, die uns dieser Gefahr überhaupt ausgesetzt hat.
Wir machen einen ganz kleinen Schwenk, Herr Utelo. Wir haben jetzt viel über Homosexualität gesprochen. Ein Wort, das aber
Jetzt kommt das Wort.
mittlerweile,
Ja.
ganz, ganz oft benutzt wird, ist allerdings queer. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, queer, was ist denn das überhaupt? Herr Utelo, vielleicht können Sie da mal weiterhelfen.
Oh Gott. Also, selbst ich als Schwuler weiß es nicht zu hundertprozentig. Die meisten Schwulen wissen es nicht. Also Älteren. Lesben auch nicht. Die sind da auch schon mittlerweile von betroffen oder Bisexuelle. Also queer würde alle Menschen bezeichnen, die aus dem heteronormativen Lebensbild herausfallen. Das bedeutet, ein Heterosexueller, der nicht so ist wie Sie, sondern eher ein Paradiesvogel, darf sich dann queer nennen und ist dann automatisch mit bei uns in der Gemeinschaft. Was Identitäten, Fetische, komische Klamottenvorstellungen mit Sexualitäten zu tun hat, bleibt zwar ein großes Rätsel, aber wir wurden dort einfach zwangsrekrutiert. Also es war ja letztendlich so gewesen, die LGB-Bewegung hat alles erreicht, was wir jemals erreichen wollen. Also Heirat war jetzt noch so das Letzte, was gefehlt hat und das ist jetzt auch da. Wir sind also in dieser Gesellschaft voll aufgenommen worden. Wir brauchen keine CSDs mehr. Wir brauchen keine Schwulenvereine mehr. Wir brauchen keine Beauftragten mehr. Wir brauchen gar nichts, weil wir sind voll integriert. Was soll denn doch erreicht werden? Und in dem Moment, wo das alles so abgeschwächt worden ist, kamen dann die Transen, die Queerszene an uns herangewanzt und wir haben sie erstmal gerne aufgenommen gehabt, weil wir sie als diskriminierte Gruppe auch gesehen haben, so wie wir damals. Aber diese haben alles übernommen. Sie haben unsere Vereine übernommen, sie haben unsere Geschäfte übernommen, sie haben unsere Politik übernommen und es wurde jetzt alles von Sexualitäten zu Identitäten verschoben. Ja, mit den verrücktesten Forderungen. Ja, die selbst dann in Gesetzen wie das Selbstbestimmungsgesetz gemündet sind. Dieses Gesetz ist sehr homophob übrigens. Es wird immer davon gesprochen, also Queer und Homosexualität, das gehört alles zusammen. Nein, gehört das nicht. Also da ist schon ein dicker Unterschied, was das anbetrifft. Und durch diese Queerbewegung kam auch die Homophobie, die längst ausgestorben war, wieder hoch. Weil ist ja klar, es kommen jetzt auf einmal Paradiesvögel, die plötzlich Forderungen haben mit den Pronomen und dass es mehr als zwei Geschlechter geben würde und. Und das fällt alles mit auf uns zurück, weil das heißt ja, wieso? Ihr seid doch mit denen in einer Gemeinschaft. Ja, ich bin mit denen in einer Zwangsgemeinschaft. Der Hohe Rat der Homosexuellen hatte nie mich zur Stimmabgabe gebeten, ob ich queer genannt werden will. Das gab es nicht. Es war einfach plötzlich da. Und jetzt sind plötzlich nicht homosexuelle Menschen, die bestimmen wollen, wie wir zu leben haben, wie wir andere Menschen anzusprechen haben. Und es geht so weit, dass uns unsere Sexualität ja sogar abgesprochen wird. Dass gesagt wird, dass Homosexualität bedingt ja eine binäre Sexualität, Mann, Frau. Ich stehe auf Männer, sie stehen auf Frauen. Ja, die Lesbe steht auch auf Frauen, aber es ist immer binär, da ist nichts dazwischen. Und das wird uns mittlerweile abgesprochen, weil gesagt wird, dass es mehr Geschlechter gibt und dadurch Homosexualität ja überhaupt gar nicht existieren kann.
Wir sprechen gleich darüber. Aber Sie haben schon den Unterschied angesprochen. Auf den Unterschied möchte ich ganz kurz mal eingehen. Sie legen nämlich Wert drauf, sieht man auch, sind ja auch auf Twitter sehr aktiv. Und wer da ein bisschen mitliest, der liest immer ganz schnell, dass Sie Wert drauf legen, Sie sind gay und nicht queer. Warum?
Ja, ganz einfach, weil das unsere Bezeichnung ist. Die wissenschaftliche Bezeichnung ist homosexuell und die umgangssprachliche schwul. Queer ist ein Wort, das bis in die 90er Jahre in England als übelstes Schimpfwort gegen Homosexuelle benutzt worden ist. Und es ist nicht möglich für Schwule, die diese Geschichte, diesen Background kennen, sich als queer zu bezeichnen. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt wird auch angefangen, die Geschichte der Befreiung der Homosexuellen umzuschreiben. Sie kennen doch bestimmt Stonewall. Ja, und auch die Geschichte dazu. Und es waren homosexuelle Männer gewesen, die sich damals gegen und Lesben, die sich gegen Polizeigewalt gewehrt haben in der Christopher Street. Und dadurch ist auch die Christopher Street Parade entstanden dann später, weil sie sich diese Demo eben darauf bezieht, was damals passiert ist. Und Transmenschen fangen jetzt auf, oder queere Menschen, diese Geschichte umzuschreiben, dass es ja ohne Transmenschen das überhaupt gar nicht gegeben hätte und sie die ersten waren, die die Steine geworfen haben. Da wird besonders eine Marsha P. genommen, eine Drag Queen, eine Schwule. Und wird als Transmensch bezeichnet. Marsha P. hat damals sehr viele Interviews gegeben, von denen es auch Aufnahmen gibt, wo nicht sie, sondern er sagt, dass er nicht trans ist, sondern eine schwule Drag Queen. Ja, und andere Beteiligte damals von diesen Riots, die ja bis heute noch leben, haben das Gleiche gesagt. Aber unsere Geschichte wird vor unseren Augen umgeschrieben. Da gibt es eine Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag, wo über die Opfer von Nazis gesprochen werden sollte, also Homosexuellen. Dieses Wort kam nicht ein einziges Mal vor in diesem Gedenken. Es wurde immer von queeren Menschen gesprochen. Es gab damals keine Gesetze gegen queere Menschen. Es gab nicht mal queere Menschen. Diese Gesetze der Nazis bezogen sich rein auf homosexuelle Männer. Selbst Transen hatten einen Transenschein bekommen gehabt und blieben teilweise straffrei, wenn sie sich in bestimmten Regeln benommen hatten und diesen Schein hatten. Lesben wurden als asoziale Frauen bezeichnet, aber auch nicht dafür bestraft. Es waren nur Männer gewesen, keine Transen, keine Queers. Und wenn sie mitbekommen, wie ihre eigene Geschichte von dem, was passiert ist, plötzlich umgeschrieben wird, widerspruchslos und das dann von dem Staat auch übernommen wird, das ist, finde ich, schon sehr schockierend. Also, dass an einem Gedenktag an die homosexuellen Opfer der Nazis nicht das Wort Homosexuelle benutzt wird, war ein Skandal. Und Sie können sich vorstellen, wie da die Wut in der Szene mittlerweile ist. Wir werden einfach ausgelöscht.
Gehen wir mal zu dieser Wut hin, weil diese Wut artikuliert sich ja irgendwie. Zum Beispiel im Internet, wo ja mittlerweile immer munter alles durchdebattiert wird in den sozialen Medien. Wenn man sich also dort als homosexueller Mensch wehrt gegen, Sie sagen, die Umschreibung der eigenen Geschichte, was passiert dann? Was bläst einem dann für einen Wind entgegen?
Oh, man wird angegriffen. Man wird nicht nur angegriffen, man wird von diesen Menschen homophob angegriffen. Ja, und da gibt es bei mir sehr viele Beispiele, die man nachlesen kann, wo ich da wirklich homophob angegriffen werde von linksgrünen Menschen und von Trans- und Queer-Aktivisten, die einfach Menschen wie uns nicht erlauben wollen, unsere Realität, unsere Geschichte kundzutun. Und das ist mittlerweile eine weltweite Bewegung geworden, dass sich Schwule, Lesben und Bisexuelle dagegen wehren. Sie schließen sich zusammen und wollen nichts mehr mit, ich sag mal, LGBTQ, mit diesem TQ noch was zu tun haben. Wollen wir nicht. Wir sagen, wir sind Sexualitäten, das sind Identitäten, die sollen ihre eigene Welt schaffen. Sie haben ja auch ihre eigenen Fahnen und alles. Wir haben mit euch nichts zu tun. Und diese Bewegung ist mittlerweile weltweit. In Amerika ist sie besonders groß und in England und in Deutschland ist es mittlerweile auch im Kommen, dass sich homosexuelle Menschen gegen diese Vereinnahmung des Staates und dieser Gruppierung uns gegenüber wehren. Also das müssen wir auch. Da gilt es ja auch um den Selbsterhalt. Und betroffen sind vor allem lesbische Frauen, die teilweise von Transmenschen dazu gezwungen werden, mit ihnen Sex zu haben und sie akzeptieren sollen, dass ein männlicher Penis, der weiblich gelesen ist, auch lesbisch sein kann. Und 14-, 15-jährigen Lesben online dadurch Druck ausgeübt wird. Ja, also die werden richtig gehend erpresst. Da gibt es sehr viele Beispiele, die man nachlesen kann und müssen dann Sex mit diesen biologischen Männern haben, um nicht als transphob zu gelten. Das sind Meldungen, die man in den deutschen Medien überhaupt nicht liest. Und das ist das, was uns ärgert. Die liest man nur in unseren Medien, die normale, also die Durchschnittsbevölkerung ja nicht lesen wird. Warum soll man auf LGB-Seiten gehen, wenn man nicht zu dieser Gruppe gehört? Und das ist etwas, was bei uns immer mehr Wut aufbaut, also besonders bei lesbischen Frauen. Und die schließen sich jetzt auch immer mehr zusammen, um sich dagegen zu wehren, und Frauen allgemein durch die Transrechte, weil Frauen ja als Geschlecht mittlerweile bei uns ausgelöscht werden. Es wird hier nicht mehr von Frauen gesprochen, es wird hier nur noch von Menschen mit Vagina gesprochen. Mütter werden umbenannt in Menschen, die gebären. Und es wundert mich, dass ein Großteil der Frauen hier überhaupt sich nicht dagegen stellt. Aber warum passiert das nicht? Weil die Medien einfach nicht offen darüber berichten. Ja, also im Vorfeld dieses Selbstbestimmungsgesetzes gab es überhaupt keine kritische Berichterstattung darüber, weil niemand als transphob gelten wollte. Und warum gibt es denn auch diese Szene? Warum haben die denn so viel Geld? Wie ich gesagt habe, Homosexuelle haben alles erreicht. Diese ganzen Vereine haben aber Arbeitsplätze. Sie haben Büros, die bezahlt werden müssen. Sie haben viele Angestellte, die bezahlt werden müssen. Und diese Stellen wollen sie erhalten. Also sind sie von den Homosexuellen rübergezogen zu Queer, haben sich da vereinnahmen lassen und kämpfen auch nur noch für deren Rechte. Das geht so weit, dass der Queerbeauftragte Homosexuelle und Lesben auf X sperrt, weil sie sich dem, was er sagt, verweigern und sagen, vertrete uns doch auch mal, Herr Lehmann. Und das macht er nicht. Wir werden geblockt, wir werden als die Bösen dargestellt und die Queeren werden als die Guten dargestellt, aber unter die Queeren gehören wir doch auch, laut denen. Also es ist sehr seltsam. Unter LGBTQ zum Beispiel existiert ein Q. Für was steht denn das? Für queer. Also können wir nicht ein Dachwort haben, wenn das auch nur ein Buchstabe unter vielen anderen ist, ja? Also da ist ja schon die Logik falsch.
An einer Stelle muss ich einhaken. Sie haben gesagt, es gab keine kritische Berichterstattung. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an den Sommer 2022, als unter anderem Luise Marie, Frau Vollbrecht, einen Artikel in
Ja.
der Welt mitgeschrieben hat und es dafür einen riesigen Sturm der Empörung gab, der sie auch ganz persönlich getroffen hat, und an dem sich ja dann auch teilweise bis zum Herrn Böhmermann Leute dann angeschlossen haben und haben sie da
Herr
quasi
Böhmermann
zum
hat
Abschuss
Frauen.
freigegeben, ne?
Herr Böhmermann hat in seiner Sendung Frauen als Scheißhaufen bezeichnet. Einfach so.
Also, es gab schon kritische Geschichten, aber es gab vielleicht nicht so viele. Aber vielleicht auch mit
Also
Blick auf
es
die
gab die.
Reaktion, wird sich der ein oder andere gedacht haben, bin ich vorsichtig, ne?
Also es gibt die Mainstream-Medien, die waren alle vorsichtig gewesen, die haben auch alle Angst, als transphob bezeichnet zu werden. Wobei kritisch über fehlgeleitete Dinge in dieser Bubble zu hinterfragen nicht eine Phobie auslösen, sondern vielleicht ein Ansatz für Lösungen wäre. Alternative Medien oder nicht Mainstream-Medien haben durchaus darüber berichtet. Also da gab es sehr viel darüber. Und sie haben diese Gefahren genauso für die Gesellschaft erkannt wie wir auch. Und das sind aber Medien, die wiederum so verteufelt werden, dass die dann auch nicht so an den, ich sag mal, Mainstream-Bürger außerhalb der Tagesschau herangeführt werden. Sagen Sie mir eine Sendung, Tagesschau, Tagesthemen heute, die kritisch darüber berichtet haben. Nur ein kritischer Bericht würde mir reichen. Sie werden nichts finden.
Jetzt haben Sie schon sehr, sehr extreme Beispiele genannt, was queer
Hat
für
die war noch nicht
Homosexuelle.
extrem.
Ja, also ich glaube für den nicht eingeweihten Zuschauer, ne? Also wenn es da gerade, wie Sie gesagt haben, ums Dating geht oder sowas, ne? Aber gehen wir mal vielleicht auf eine Baseline zurück. Wenn Homosexuelle quasi nicht mehr erwähnt werden, sondern nur noch Teil von Q sind, also von queer, bedeutet das nicht auch letztlich eine Unsichtbarmachung plötzlich von einer Gruppe, die sich's hart erkämpft hat, überhaupt sichtbar zu sein?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Man versucht, uns unsichtbar zu machen unter den Schirm von Queer. Und es gibt dann auch nur noch Queere. Das heißt dann, dass wir in einem Atemzug mit heterosexuellen Menschen genannt werden. Ja, die weder homosexuell, bisexuell oder sonst was sind, sondern einfach nur normale Menschen, die besonders sein wollen, weil sie wohl in ihrem Leben nicht besonders sind und sich an uns herangewanzt haben, um genauso besonders zu sein wie wir, obwohl wir gar nicht besonders sind. Wir sind wie alle anderen und es ist eine Unsichtbarmachung. Also wie gesagt, wenn nur noch über Queer gesprochen wird, fühle ich mich nicht mehr angesprochen. Und viele Schwule, wenn man die privat fragt, die wehren sich dagegen. Die sagen, ich bin nicht queer, ich bin homosexuell. Jens Spahn ist ein ganz berühmtes Beispiel. Er sagt das ja auch. Alice Weidel ist ein Beispiel. Es gibt so viele Beispiele, die sagen, sie sind homosexuell, aber nicht queer. Ich möchte keine Zwangsgemeinschaft haben. Ich möchte sichtbar bleiben. Aber ich möchte auch gar nicht mehr auffallen. Also heutzutage, wenn über Homosexuelle gesprochen wird, sieht man irgendeinen Mann mit lackierten Fingernägeln, der so geschminkt ist wie eine Frau und sehr paradiesvogelartig rüberkommt. Weil wenn sie mich zeigen würden oder viele andere Homosexuelle, die aussehen wie jeder andere auch, ja, könnte man ja nicht sagen, oh, die sind aber was Besonderes. Und deswegen stellt man diese Paradiesvögel in den Vordergrund. Das ist genauso. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Wenn über Muslime in Deutschland gesprochen wird bei der Tagesschau, sehen Sie immer ein Bild mit einer Frau, die ein Kind in der Hand hat, eine Tüte von Aldi und ein Kopftuch. Weil ohne Kopftuch würde man eine Muslima ja aber überhaupt gar nicht erkennen. Dass 60, 70% von Türken hier in Deutschland überhaupt gar kein Kopftuch tragen. Und wenn man diese zeigen würde, anscheinend die Bevölkerung nicht versteht, ah, da geht es ja um Muslime. Ist eine Art von Rassismus, die hier eingebürgert wurde. Und so gilt es auch mittlerweile bei Homosexuellen, dass nur der Paradiesvogel als Homosexueller erkannt wird und der normale Homosexuelle gar nicht mehr erwähnt wird, weil dann würde man ja merken, oh, sie sind ja unter uns. Ich merke das vielleicht im täglichen Leben nicht. Vielleicht war der Kassierer gerade schwul gewesen, vielleicht war es der Soldat gewesen oder die Polizei oder der Mann im Krankenhaus. Es spielt nämlich gar keine Rolle, welche Sexualität einer hat. Aber die Medien holen sich dann diese Paradiesvögel, um besonders darauf hinzuweisen, was diese Leute sind. Und das Schönste ist ja, dass viele dieser Queeren ja nicht mal homosexuell sind. Das sind irgendwelche affektierten Männer, die feminin sind oder sonst was. Können sie auch sein, habe ich ja auch nichts dagegen. Die gab es schon immer. Ja, also Transvestiten waren fast immer heterosexuelle Männer gewesen, die sich als Frauen verkleidet haben, weil sie sexuell dadurch erregt worden sind. Jeden seinen Fetisch. Ich muss bloß damit nichts zu tun haben. Aber diese Menschen können nicht als Identifikationsfiguren dienen, um mich zu beschreiben. Da ist die Grenze.
Wir haben schon angefangen, über Identität zu sprechen. Wir leben in einem Zeitalter, Herr Utlu, in dem auf Identität plötzlich sehr, sehr viel Wert gelegt wird, ob es die sexuelle Identität ist, ob es die Herkunft ist, ob es die Hautfarbe ist, ob
Es
es die
gibt keine
Religion ist.
sexuelle Identität. Identifizieren Sie sich als heterosexuell? Wenn ja, wann haben Sie sich geoutet bei Ihren Eltern?
Nie.
Sehen Sie? Sexualität ist keine Identität. Sexualität ist etwas, was biologisch angeboren worden ist. Man kann sich nicht wehren. Ich bin nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, ich werde jetzt homosexuell, obwohl das ganze Land mich hassen wird. Und ich werde 20 Jahre meines Lebens an homophobe Menschen verschwenden und mich erniedrigen lassen. So funktioniert das nicht. Ja,
Worauf ich
weil dann
hinaus will,
könnte ich auch irgendwann sagen, ich möchte wieder hetero sein, aber es funktioniert ja nicht.
Herr Utlu, ist, wir leben in einem Zeitalter, in dem permanent versucht wird, Menschen nicht mehr als Individuen zu sehen, sondern irgendwie einzuteilen.
Um uns zu spalten.
Ist das jetzt, sagen wir es offen, ist das ein gesellschaftlicher Rückschritt, in dem wir leben?
Ja, natürlich. Weil schon in den 80er Jahren gab es Menschen, also auch Männer, die sich wie also Frauen ähnlich angezogen haben. Es gab die New Wave, da konnte man die Frauen von den Männern nicht unterscheiden. Es gab die Popper, da war es auch nicht anders gewesen. Vielleicht bei den Rockern eher nicht, aber es gab diese Akzeptanz schon. Ja, Sänger wie Boy George zum Beispiel waren bei uns völlig akzeptiert. Da hat überhaupt keiner drüber nachgedacht, dass er sich geschminkt hatte. Ja, und heutzutage wird so ein Bohai draus gemacht, wo ich denke, wir waren schon gesellschaftlich weiter, weil die Akzeptanz war da und auch Homosexualität war noch nie so akzeptiert wie jetzt zum Beispiel. Und jetzt werden wir wieder auseinanderdividiert. Es werden wieder Grenzen gezogen, es werden wieder Schubladen geschaffen. Und das dient eigentlich nur dazu anscheinend, um uns voneinander zu trennen und es der Gesellschaft unmöglich zu machen, zusammen etwas zu erreichen. Weil wenn jeder gegen jeden ist und jeder nur in seiner Schublade und in seiner Bubble lebt, wird sich für die Probleme anderer überhaupt nicht interessieren, weil es zählt nur noch ich, meine Schublade. Und wir waren schon raus aus diesen Schubladen. Und wir werden jetzt wieder da reingezwängt. Und ich verstehe halt nicht, warum dieser Staat das auch mitmacht. Es geht ja bis in den Kindergarten hinein. Ja? Also diese Sachen werden bis in den Kindergarten runtergedrückt. Also Masturbationsräume in einem Kindergarten, sollte mir mal jemand erklären, für was diese dienen sollte. Wenn mein Kind in so einen Kindergarten kommen würde, ich würde die alle anzeigen wegen Missbrauchs, ja. Aber es wird offen über solche Sachen diskutiert. Also wo sind die Grenzen mittlerweile überall hin verschoben worden? Jetzt kommen pädophile Gruppen an und wollen als Minderheit anerkannt werden. Sie wären ja eine ach so betroffene Gruppierungen, eine Minderheit und sie wollten doch jetzt auch endlich Akzeptanz haben. Ja, Akzeptanz auf was? Kinder von anderen Menschen vergewaltigen und missbrauchen zu können? Ist das die Akzeptanz diese Woche? Aber es wird darüber diskutiert, gesellschaftlich. Und das finde ich finde das mittlerweile pervers. Und alles, was im Moment passiert, ist, dass jeder gegen jeden nur noch angeht, weil Probleme geschaffen worden sind, die es eigentlich überhaupt gar nicht gab. Aber der Zweck, warum das alles so ist, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen.
Ist das so eine Entwicklung, die in Ihren Augen jetzt noch so weitergeht, oder ist da ein Ende in Sicht?
Also, es sind also Identitätspolitik, Queerness und diese ganzen komischen Sachen kamen ja alle aus Amerika. Und die Amerikaner haben ja das durchgemacht, was wir jetzt auch durchmachen. Und zwar noch viel heftiger als wir. Und der Kulturkrieg dort ist ja schon auf dem Peak angelangt und dieses Woke, um es mal zusammenzufassen, hat seinen Zenit auch schon überschritten. Die Leute sind es leid, ja, von anderen Menschen Maulkörbe zu bekommen oder Begrifflichkeiten annehmen zu müssen, die sie nicht wollen, also zum Beispiel Pronomen. Und auch nach der Wahl von Trump wird das Kartenhaus zusammenfallen. Die Menschen wehren sich dort mittlerweile gegen diese Ideologie, genauso wie in England auch. In vielen Ländern, wo das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt werden sollte, die sind ja alle davon wieder abgetreten. Holland, Schottland, UK zum Beispiel. Also, weil die Gefahren erkannt haben und die Deutschen machen jetzt alles, was Länder abgelehnt haben, jetzt durch. Anscheinend müssen wir als Experiment dienen, aber auch hier in Deutschland geht das mittlerweile zurück. Die Leute haben es satt. Und leider werden besonders homosexuelle Menschen darunter leiden, weil wir kriegen alles ab. Die Queeren haben quasi die Gesellschaft mit ihren Gedanken vergiftet und wir sind die Opfer, weil sie mit in unsere Gemeinschaft aufgenommen worden sind. Und wie wir da rauskommen können, ich weiß es nicht. Aber noch nie war die Homophobie so hoch in den letzten 20 Jahren wie in den letzten 2, 3 Jahren. Und wenn ich mich mit Menschen auf Twitter unterhalte, die sagen alles, sie haben nichts gegen Schwule. Ja, also da gibt es überhaupt nichts. Sie wissen überhaupt nicht, was sie da sagen könnten. Sie haben alle etwas gegen Queere und wettern auch dagegen. Also ich bin da eigentlich erstaunt, wie akzeptiert wir auf Twitter mittlerweile sind, auch bei Rechten. Also bei denen, wo wir es überhaupt gar nicht vermutet hätten. Und was es da für einen Backlash gibt. Und vielleicht will man ja auch deswegen Twitter zensieren oder X, wie es heute heißt. Weil einfach da die Meinungsfreiheit sich einen Weg bahnt, die im normalen Leben sich nicht mehr frei bahnen kann, weil man ja mit Klagen überschüttet wird, selbst ich. Ja, ich wurde ja verklagt, weil ich die queere Community beleidigt hätte. Als Teil dieser queere Community habe ich mich also selbst beleidigt. Wie das funktioniert, weiß man nicht, aber Richter sprechen in Deutschland mittlerweile sehr merkwürdige Urteile
Wie haben
in
Sie das
diese
gemacht?
Richtung. Bitte?
Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie es beleidigt?
Da ging es um, ja, ich wiederhole es ungern, bevor das wieder einer aufzeichnet und die ganze Geschichte wieder von vorne anfängt. Aber es gab in Amerika
Aber man kann es ja
und
umschreiben, zum Beispiel.
in England Vorfälle, wo Männer sich als, also auch Sexualverbrecher als Frauen definiert haben und sich den Weg geöffnet haben, um in private Schutzräume von Frauen zu kommen, wie Toiletten, Saunen und so, und es dort Vergewaltigungen gab. Und ich habe das kritisiert mit meinen Worten, ja, dass diese Gesetzgebung solchen Menschen eben den Weg frei macht und Frauen und Kinder in Gefahr bringt. Und deswegen wurde ich verurteilt. Weil ich ja sagen würde, ich würde nicht verurteilt. Das wurde ja dann beigelegt, aber der Vorwurf war eben da. Ja, aber ich habe nichts anderes getan, als die Tatsachen zu beschreiben, die Realität, weil diese Dinge, die ich gesagt habe, auch passieren. Es ist ja nicht so, dass die aus der Luft gegriffen sind. Ja, und das Problem war anscheinend der Satz gewesen, dass diese Menschen sich extra als Frau definieren, um solche Taten vollziehen zu können. Und diese Menschen, die das gemacht haben, diese Taten vollzogen haben, haben es genau aus diesem Grund gemacht. Aber es ist strafbar, es zu sagen. Anscheinend.
Wir müssen einmal doch nochmal über diese Begrifflichkeit sexuelle Identität sprechen, und zwar aus folgendem Grund. Es gibt mittlerweile schon seit einiger Zeit Bestrebungen, den Artikel 3 des Grundgesetzes zu ergänzen. Für jeden, der jetzt nicht Bescheid weiß, im Artikel 3 geht es um Diskriminierungsverbot, also aufgrund von Herkunft und so weiter und so fort. Und es gibt Interessensgruppen, die sich dafür einsetzen, dort die geschlechtliche bzw. sexuelle Identität einzuführen. Wie sehen Sie das?
Das darf nicht durchkommen. Also, das öffnet ja die Türen für die schlimmsten Dinge. Also, es ist erstmal ein Frontalangriff auf alle Frauenrechte. Also, wenn Frauenhäuser plötzlich auch biologische Männer in die Räume lassen müssen, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil dann brauchen die Schläger, die die Frauen dazu gebracht haben, ins Frauenhaus zu flüchten, sich ja nur als Frau zu identifizieren, um Zugriff auf diese Frauen dort in diesen Gebäuden zu haben, was auch im Ausland schon passiert ist. Dinge wie zum Beispiel Exhibitionismus, das sind Gesetze, die direkt zum Beispiel Männer betreffen. Nur ein Mann kann Exhibitionist sein. Also wer seinen Penis in der Öffentlichkeit mit der Absicht zeigt, sich sexuell zu erregen, ist generell immer erstmal ein Mann und kann dafür bestraft werden. Wie geht das denn heute? Also muss die Frau dann erstmal nach dem Pronomen des Exhibitionisten fragen, um ihn A, richtig anzusprechen, meiner 10.000-Euro-Strafe zu entgehen, weil sie diesen Menschen misgendert hat? Und B, woher weiß sie denn, ob das Geschlechtsteil dieses Menschen als männlich oder weiblich gelesen wird, um ihn anzeigen zu können nach diesen Paragraphen? Also es wird schon sehr lustig. Wir haben Frauenparkplätze, wir haben Listenplätze nur für Frauen. Das kann alles gestrichen werden. Seit dem 1. November ist das alles obsolet, weil jeder Mann kann sich als Frau identifizieren. Er braucht sich nicht mal zu ändern. So wie ich jetzt bin, kann ich mich als Frau identifizieren. Ich kann auch meinen Namen behalten, ja. Aber ich komme in alle Räume rein, wo Frauen rein dürfen. Ich kann alles, was Frauen für sich selber erreicht haben, wie Quoten und so, für mich in Anspruch nehmen. Es bedeutet, also letztendlich hat das Patriarchat über die Männer, über die Frauen gewonnen, weil jetzt Männer bestimmen, wer eine Frau ist und wer nicht. Und nicht mehr Frauen. Man ist auch seit Abgeburt keine Frau. Nein, man ist erst, wenn man sich dafür identifiziert, eine Frau. In diesem Wahnsinn leben wir gerade. Und das kommt jetzt erst so richtig in der Gesellschaft an. Und das wird noch ganz schön explodieren. Und das wird einigen Parteien, die diese Gesetze verabschiedet haben, noch sehr leid tun, dass sie das gemacht haben. Wie ist das eigentlich? Hat sich der Gesetzgeber mal darüber Gedanken gemacht, dass wenn ein biologischer Mann eine Frauentoilette besucht, zum Beispiel Muslimas, nicht auf diese Toilette dürfen. Warum? Weil da ein biologischer Mann ist. Sie dürfen es aus ihrem Glauben heraus nicht. Ja? Das sind so viele Situationen, wo zum Beispiel diese Entdiskriminierung von Transmenschen dafür sorgt, dass Muslime zum Beispiel jetzt diskriminiert werden, weil Räume ihnen verwehrt werden. Ja, weil dort biologische Männer sein können und Frauen diese nicht mehr benutzen dürfen. Frauensaunaabend, Trainingsstudios nur für Frauen und so. Da können jetzt überall Männer rein, da müssen diese Frauen raus. Und wir hatten so einen Fall hier in Deutschland gehabt. Nur ein biologischer Mann, der sich als Frau identifiziert hat, in ein Frauensportstudio gehen wollte. Und die Besitzerin gesagt hat, das geht leider nicht, weil da muslimische Frauen wären und diese nicht zusammen mit ihm dort trainieren dürften. Auch wegen der Umkleide, auch wegen der Dusche zum Beispiel. Und Herr Marco Buschmann hatte damals bei der Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes gesagt, dass die Hausregeln dort, das Hausrecht immer noch weiter gilt und man diese Menschen ja auch verweisen kann. Was war das Ergebnis gewesen? Dass die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann mit staatlichen Geldern gegen dieses Studio vorgegangen ist. Sie sollen doch diesen Menschen, um mich jetzt nicht strafbar zu machen, da reinzulassen. Also ist doch das, was im Vorfeld von Herrn Buschmann gesagt worden ist, gelogen, weil das Hausrecht gilt nicht. Ab dem Moment, wo ein Mensch diskriminiert wird, gilt das Antidiskriminierungsgesetz. Wenn ich in eine Diskothek gehe und der Türsteher sagt, du kommst hier nicht rein, weil die Klamotten nicht passen an den heutigen Abend, ist das völlig okay, kann ich nicht dagegen vorgehen. Wenn der gleiche Türsteher sagt, nein, Türken kommen heute hier nicht rein, gilt dann das Hausrecht oder gilt das Antidiskriminierungsgesetz in dem Fall? Und so ist es auch in jedem Studio für Frauen zum Beispiel oder Frauensaunen oder sonst wo. Und auch da haben die Medien die Menschen nicht aufgeklärt. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt.
Herr Utlu, was mich mal interessiert, das ist, wir haben jetzt auch wiederholt über Geschlecht, gerade im Zusammenhang mit Identitätspolitik, über Geschlecht gesprochen und über die Auflösung der Zweigeschlechtlichkeit, der biologischen
Ja.
Zweigeschlechtlichkeit quasi. Wenn ich Homosexualität als Anziehung hin zum gleichen Geschlecht definiere, aber auf anderer Seite dann solche Sachen von mir gebe, wie zum Beispiel, wie war das, ein Penis ist nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan und so.
Ja.
Also sprich, wenn ich Geschlecht auflöse quasi,
Also Herr
was heißt
Lehmann
das
hat
letztlich
gesagt
für
gehabt,
Homosexuelle?
ja, was ich vorhin gesagt habe, es wird dann keine Homosexuellen mehr geben, weil uns kann es dann nicht mehr geben. Alleine Bisexuelle kann es ja nicht geben, weil Bi heißt zwei und Bisexuelle, die sich nur für einen der beiden Geschlechter entscheiden müssen oder dazwischen liegen, kann es ja dann nicht geben. Gleichgeschlechtliche Liebe kann es ja auch nicht geben. Und das wird uns ja schon öffentlich mittlerweile aus der Transbubble schon abgesprochen, dass es Homosexualität gar nicht geben kann. Also ich habe zum Beispiel eine männlich gelesene Vagina zu akzeptieren. Menschen, die das fordern, haben wohl das Konzept von Homosexualität nicht verstanden. Und das wäre zum Beispiel für mich, wenn das per Druck geschehen würde, eine Vergewaltigung. Nötigung, Vergewaltigung. Ja, aber diese Menschen sehen das nicht. Also sie identifizieren sich mit etwas, ja, und wir alle sollen mit der Strafe des Gesetzes dieser Inszenierung mitmachen, unseren Augen sagen, dass sie lügen, unseren Kopf sagen, dass wir Unrecht haben und das für Staatsgewalt, das muss man sich mal vorstellen. Da stehen vier Lampen und der Staat sagt, ich soll dort aber fünf sehen, obwohl da nur vier stehen. Und wenn ich dort keine fünf sehe, dann kriege ich Geldstrafen. Das ist 1984 auf Nitro. Ja, also das hätte sich George Orwell nicht mal ausdenken können, was wir jetzt zurzeit hier machen. Und es ist eine Auslöschung von Homosexualität, Bisexualität. Es ist eine Unsichtbarmachung von Frauen, also sogenannten Cis-Hetero-Frauen, ja, oder Lesben. Und das wird diese Gesellschaft zerstören. Ja, und wenn ich ins Ausland schaue, alle Länder, die diese Sachen überhaupt thematisiert haben, haben alle ein gesellschaftliches Problem. Ob das die Amerikaner sind, die zutiefst geteilt sind, ob das England ist, ob das die Niederlande oder andere Länder sind, überall gibt es nur noch Schwarz-Weiß. Und diese Sachen haben einfach dazu beigetragen, die Gesellschaft zu spalten. Und das wird hoffentlich überwunden, nachdem Wokeness und Queerness aussterben wird. Und daran glaube ich sehr stark.
Wir kommen langsam zum Schluss, Herr Utlu. Die Frage zum Schluss. Wir haben jetzt viel auch über Akzeptanz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Akzeptanz positiv entwickelt hat von homosexuellen Menschen in der Gesellschaft. Wir haben darüber gesprochen, wie sie jetzt quasi in Anführungszeichen in Mithaftung genommen werden, was diese Queer-Bewegung angeht, also wie da die Akzeptanz leidet dann bei vielen Menschen wieder. Was glauben Sie, Blick in die Glaskugel, in 10 Jahren, wie schaut es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz homosexueller Menschen in Deutschland aus?
Also die Akzeptanz von Homosexuellen wird genauso auf dem gleichen Stand sein wie heute. Aber ich glaube, Menschen, die aus der Gesellschaft herausblicken, also Männer, die sich schminken und sich vielleicht sehr feminin anziehen, die werden größerer, ja, Gefahr ausgesetzt sein. Die werden dann nämlich nicht nur von Heterosexuellen ausgegrenzt, sondern auch von Homosexuellen, weil wir mussten ja auch durch das Tal der Tränen gehen, wegen diesen Menschen. Und es wird für diese Menschen viel, viel schwieriger werden. Da wird auch keine Regierung, kein Gesetz was dagegen machen können. Kein Mensch kann, also kein Staat kann einen Menschen dazu zwingen, etwas zu mögen, was man nicht mögen will. Und wenn ich mit Transmenschen nichts zu tun haben will, aus welchen Gründen auch immer, kann mich ein Staat nicht dazu zwingen. Ja, man könnte jetzt sagen, dann könnten ja andere auch sagen, ich möchte nichts mit Türken zu tun haben. Dann würde ich als Türke sagen, das ist dein Recht. Dann hab mit mir nichts zu tun. Das Land ist groß genug. Wir sind eine Demokratie. Wir haben Meinungsfreiheit. Und wenn Sie nicht mit mir einen Umgang pflegen wollen, dann ist das halt so. Dann habe ich das zu akzeptieren. Sie müssen akzeptieren, dass ich sie dann auch ablehne. Aber das ist dann dieses Common Sense, ja? Agree to disagree, aber das war's dann auch. Und das zählt in einer Demokratie mehr als die Rechte Einzelner über alle. Also wir können eine Gesellschaft, die so bunt ist, die so vielfältig ist, nicht ausrichten an einer 0,2% Minderheit. Das geht nicht, ja? Die 0,2% können sich integrieren in die Gesellschaft, da werden sie auch akzeptiert. Aber sie können nicht zwingen, dass alle anderen sich ihnen anpassen. Und das wird immer für Unmut sorgen und es wird einen Backlash geben und es wird zum Schaden dieser Menschen sein. Und das versteht man hier anscheinend im Moment noch nicht. Weil das Pendel wird irgendwann zurückschwingen und ich würde nicht vor diesem Pendel stehen wollen.
Also beunruhigende Aussichten zum Schluss, Herr Utlu. Hier und heute sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit
Sehr
und für das
gerne.
Gespräch.